Jesus, du bist alles. Licht und Leben, Friede und Freude, Brot und Wasser. Du bist der Erlöser, der Befreier. Du bist ein Wunder. Jesus, du bist ein Wunder. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein zu diesem Thema. Ein aktuelles Thema, ein praktisches Thema wird es heute sein. Endzeitlich leben. Wir leben in der Endzeit, meine lieben Geschwister. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Alles wird teurer, alles wird dicker und fester, alles wird ja unmöglicher oder möglicher, beides miteinander. So, wir leben in der Endzeit. Das wird das Thema sein heute und ich versuche mit Gottes Hilfe diese Themen hier aufzuarbeiten. Ihr habt gute Themen. Morgen wird das Thema sein, lebe übernatürlich, erlebe das Übernatürliche, wie Gott Gebete erhört, wie Gott einen führt, wie Gott einem hilft, wie Gott einen heilt, wie Gott einen weiterbringt, dieses Übernatürliche. Weißt du, was Natürliche, dazu brauchst du den lieben Gott nicht. Aber Dinge, wo nicht mehr gehen, was nicht in den Schulbüchern steht, da brauchst du das Übernatürliche vom Herrn. Und dann habe ich ein ganz gutes Thema für den Sonntag. Geh nach Ninive, geh nach Berlin, geh nach Kreuzberg, geh nach Wedding. Geh nach Reinickendorf. Verstehst? Da, wo du wohnst, in deinem Kiez. Geh dort nach Hause, wo du bist. Gehe, was weiß ich, wo Gott dich hinführt. Es geht um die Berufung. Weißt du, wir leben in der Endzeit. Und es wird sein wie in den Tagen von Noah. Es wird sein wie in den Tagen von Lot. Und es wird sein wie in den Tagen von Jona. Ich will ein paar Sachen hier anschneiden. Weißt, wir fragen uns, warum habe ich so viele Stürme? Warum habe ich so viele Kämpfe? Warum habe ich so viele Schwierigkeiten? Warum habe ich so viele Anfechtungen? Vielleicht bist du auf dem falschen Dampfer. Vielleicht fährst du in der falschen Richtung, im falschen Zug. Und ja, was es auch immer ist, im falschen Flugzeug. Deshalb diese ganzen Turbulenzen. Und manchmal kannst du nichts für die Turbulenzen, weil andere Gott nicht gehorchen. Ich will über den Gehorsam Gottes sprechen. Endzeitlich leben ist mein Thema. Es ist keine Frage, wir sind in der Endzeit. Die Welt ist zu einem Dorf geworden. Da kennt bald jeder jeden. So, wir sind so zusammengerückt durchs Internet, durchs Smartphone und was weiß ich, durch die ganzen Satelliten. Wir sind eine Familie. Die ganze Welt ist zu einer Familie geworden. Globalisierung nennt man das heute. Und ich werde ein paar Dinge dazu auch sagen. Völker werden vermischt. Menschen werden entwurzelt. Menschen werden vertrieben, umgesiedelt, was auch immer ist. Eine Japanerin ist in Paris, besucht die Stadt, will also Louvre sehen, Eiffelturm und dergleichen, und er sieht lauter farbige Menschen. Dann sagte, entschuldigen Sie, fragte den Leiter, sind wir hier in Afrika? Nur nebenbei. Es ist Völkervermischung. Und die fragen, sind wir in Europa? Oder wo sind wir denn? In China? Ja, wo sind wir denn? So, die Menschen werden umgesiedelt, werden vertrieben. Gleichmacherei hat Hochkonjunktur in unseren Tagen. Der neue Mensch wird gezüchtet. Die Medien tun das Übrige. Die Welt wird langsam verrückt. Keiner kennt den anderen mehr. Wenn du Englisch nicht mehr kannst oder noch nicht kannst, kommst du gar nicht weiter. Verstehst du, dieses ganze Kauderwelsch, die ganzen vielen Sprachen, was auch immer ist. Das, was früher Jahrhunderte oder Jahrtausende brauchte, passiert heute in Wochen und Monate. Wir sind in der Endzeit. Und es scheint mir, die Zeit ist verkürzt worden. Alles, was heute passiert, ist gleich weltweit, auf der ganzen Welt. Weltweite Probleme, Kriege, Anfechtungen und so weiter, Versuchungen. Und deshalb heißt es in der Bibel, und weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses von der Geduld, weil du es bewahrt hast, weil du gewartet hast, weil du auf Gott geschaut hast, werde ich dich auch bewahren vor der ganzen weltweiten Versuchung. Alles, was so weltweit passiert. Und alles, was heute passiert, ist weltweit. Inflation, weltweit. Verführung, weltweit. All diese Dinge. Endzeit ist die Zeit. Damit du verstehst, was die Endzeit ist. Eigentlich, wir leben schon seit Pfingsten in der Endzeit. Ich meine nicht Pfingsten dieses Jahr. Nein, schon vor 2000 Jahren. Seit dann. Es ist die letzte Zeit, predigt der Petrus. So, es ist die Zeit der Gesetzlosigkeit. Das ist die Endzeit. Da macht jeder, was er will. Da wird nicht gefragt. Und erst dann, wenn es vorbei ist, dann holen sie sich die Genehmigung. Das haben wir am Leopoldplatz gemacht. Verstehst du, wir haben auch nicht anders gewirtschaftet wie die anderen. Da heißt es plötzlich in den Nachrichten, also was ist, oder im Sender Freies Berlin, was ist hier am Leopoldplatz los? Die evangelische Kirche baut und hämmert und sägt in ihrer Kirche, in dem Schinkelbau, und in der großen Kirche ist auch so viel los. Da gehen Kreissägen und dergleichen, da wird gebaut. Und Und dann sagte der Sender, der Journalist, ja, die machen das und nachher holen sie sich die Genehmigung für das und jenes. Und so läuft das in der Welt, hinterher. Und das hat die evangelische Kirche so gemacht. Wir haben das gar nicht gemacht, wir haben so ein Denkmal angerufen. Und er kam rein, sagte, ich war noch nie hier drin, aber es sieht gut aus, was sie da gemacht haben. Verstehst? Ist gut und es läuft weiter. Du musst nur dich durchboxen und durchkämpfen. Das ist Endzeit. Eine Zeit der Krisen, eine Zeit der Seuchen und Plagen, eine Zeit, wo Verbrechertum gang und gäbe ist, eine Zeit, wo gelogen wird wie gedruckt. Das ist Endzeit. Jeder sagt da, was er für richtig hält. Und die Bibel spricht, es ist eine antichristliche Zeit. Eine Zeit, die gegen Jesus gerichtet ist. Du kannst, wir haben heute so viel von Jesus gesungen in unserer Zeit der Anbetung. Weißt du, du kannst heute von allem reden. Du kannst von Mohammed reden, du kannst von Buddha reden, du kannst von Krishna reden, du kannst vom Lenin, von Marx, vom Teufel reden, nimmt niemand übel. Aber sag nur was über Jesus. Da gehen gleich die Jalousien runter. Und du wirst gleich geprüft, ob du noch voll bei Verstand bist, noch da bist. Endzeit ist eine Zeit der Auflösungen auch. Da wird alles aufgelöst. Die Familie, das was die ganzen Werte, die man früher so hochgehalten hat, die ganzen Tugenden, die werden über Bord geworfen. Der Glaube wird aufgelöst. Die meisten wissen gar nicht mehr, was man richtig glauben soll, wem man überhaupt glauben sollte. Wem? Die Völker werden aufgelöst. Aber ich sage dir eines, in der Bibel steht, in der Endzeit wird es Völker geben. Und alle Sprachen, alle Nationen, lesen wir, sind vor Gott versammelt und geordnet. Sogar die Israeliten in ihren Stämmen, wo man das heute gar nicht mal mehr weiß, wer zu welchem Stamm gehört. Und die Stämme werden alle nacheinander versammelt. Gott kennt die Völker, Gott kennt die Rassen, Gott kennt die Nationen. Die Liebe wird aufgelöst, die Liebe erkaltet bei vielen, so steht es in der Heiligen Schrift. Die Endzeit ist die Zeit der Kriege, der Spannungen. Ein Volk erhebt sich wie das andere. Ein Volk ist besser als das andere. Und jetzt, wir sind mittendrin. Frankreich soll groß werden. Amerikas soll groß werden. Deutschland soll groß werden. Alle sollen groß werden. Und ich sage, gerade wo die Nationalstaaten erstarken, nimmt die Erweckung ab. Weißt du, jeder denkt nur an sich. Wir, Israel, wir sind die begnadigte Nation. Deutschland hat immer noch keinen Friedensvertrag. Also wir reden vom Frieden, aber wir haben bis heute noch keinen Friedensvertrag aus Deutschland. Verstehst du, die Amerikaner halten unser Land besetzt. Endzeit ist eine Zeit der Unruhe, des Unfriedens, eine Zeit der Ausbeutung. Die Armen werden immer ärmer. Und das ist wahr. Eine Zeit der Versklavung. Die Menschen werden Sklaven. Ich habe es neulich ein Programm im Fernsehen gesehen, kurz nur nebenbei. Die armen Rentner, die in Polen nicht mehr leben können, die fangen an, Weinbergschnecken zu sammeln, damit sie wenigstens noch da ein bisschen was verdienen, arbeiten, schuften den ganzen Tag und verdienen höchstens 5 Euro. Nur nebenbei. Armut, weltweit. Das ist nicht nur ein deutsches Problem, nicht nur bei uns, nein, sondern ist weltweit. Die Welt verarmt immer mehr und mehr, versklavt wird der Mensch. Und als Jesus kam, 3/4 des römischen Imperiums waren Sklaven. Nur einige Privilegierte. Endzeit ist eine Zeit der Gleichgültigkeit, das ist mir doch wurscht, nach wie die Sintflut. Verstehst? Das ist Endzeit. Mich interessiert das alles gar nicht. Eine Zeit der Eitelkeit. Wir sind die Größten. Wir sind die Stärksten. Eine Zeit der Gier, der Wollust, des Neides. Eine Zeit der Abartigkeit. Es kann gar nicht verrückt genug sein. Je verrückter eine Sache ist, desto populärer wird sie. Also, wenn du ins Fernsehen kommen willst, mach was Verrücktes. Nur nebenbei. Wenn du nach was Verrücktes machst, kommst du gleich nach Hollywood und da wird ein Film gleich von dir gedreht. Ja, Verrücktheit, ausgeflippt sein, spinnen. Ja, das ist Endzeit. In dieser Zeit leben wir und müssen überleben und durchhalten. Weißt, den ganzen Dreck musst du schlucken. Was musste sich der gerechte Lot und der gerechte Noah sich angucken und anhören in seiner Zeit? Und dabei noch ruhig bleiben und gelassen. Was musste der Heiland sich angucken? Die ganze Ungerechtigkeit, Gesetzlichkeit, diese Herzlosigkeit. Ganze Dreck. Und am liebsten würde man weglaufen, ausziehen, auswandern. Jemand fragte mich vor ein paar Monaten, wo könnte ich noch auswandern? Und ich habe überlegt, ich habe gesagt, nach Sibirien vielleicht. Aber auch dort ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Wo ist die Welt noch in Ordnung? Jesus sagt, Weißt du, ich habe gebetet für euch. Und ich will, Vater, Heiliger Geist, ich will, dass du die, die du mir gegeben hast, in dieser Welt erhältst. Nimm sie nicht weg von der Welt. Weißt du, das ist am schönsten, am besten. Da schnappt uns der Herr und gleich in den Himmel, in die Herrlichkeit, im Licht. Nein, Vater, erhalte sie in dieser Welt, in diesem System, erhalte sie. Und weißt du, du bist in dieser Welt, jetzt halte ich fest, du bist in dieser Welt der Welt zum Gericht. Verstehst du, was ich meine? Du bist da und die Menschen werden gerichtet. Weißt du, du lebst zum Gericht für die Gottlosen. Und eines Tages wird der Herr sagen, guck mal, der hat es ausgehalten, warum hast du nicht ausgehalten? Der hat es geschafft, warum hast du nicht geschafft? An dir werden deine Mitmenschen eines Tages gerichtet werden. Oder die werden jetzt schon gerichtet. Die werden jetzt schon gerichtet. Du beweist ihnen, dass man anders leben kann. Henoch hat bewiesen, in dieser gottlosen Zeit, unter diesen Riesen, diesen Superstars. Und das waren die Götter, die da miteinander sich da in die Wolle hatten und kämpften und so weiter. Gewaltige. In dieser Zeit lebte der Henoch, wandelte mit Gott. In dieser Zeit lebte auch der Noah und baute die Arche. In solch einer Zeit lebte auch der Hiob. Auch der Hiob. Oder wie Elia. Der König Ahab, verstehst du, der ein gottloser König und seine Frau Isebel, die treiben bis geht nicht mehr mit der Gottlosigkeit und dergleichen. In dieser Zeit lebt ein Elia. Und dann sagt er, oh Gott, ich bin allein übrig geblieben. Manchmal dünkt es mir auch so, also ich weiß nicht, ob ich da komisch bin oder krank oder mit mir stimmt was nicht. Ich denke manchmal, du bist der einzige Richtige noch. Du bist der einzige Normale. Verstehst du? Du bist der einzige Geistliche noch. Geht's euch nicht so? Weißt du? Und dann sagt der liebe Gott auch, du horch mal, bild dir nicht so viel ein. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal und diesen Göttern und Götzen gebeugt haben. Weißt du, wir leben in einer Zeit von Feiglingen und Weichlingen. Die Leute lassen sich treiben wie Treibholz. Der Endzeit ist eine Zeit der Trennung, Spreu vom Weizen, eine Zeit der Extreme. Da sind die Heiligen und das sind die Gottlosen, die Sünder, die Antichristen auf der anderen Seite, diese Extreme. Und das musst du verkraften, dass beides nebeneinander existiert. Du bist Christ und dein Nachbar ist ein Satanist. Was machst du dann dabei und was sagst du da dazu, verstehst? Das musst du aushalten, wie damit du singst Halleluja und er flucht und schimpft und regt und was weiß ich, schwarze Messen werden da gefeiert, Gockels werden geschlachtet, was auch immer ist. So, Endzeit ist eine Zeit, wo der Herr diese Extreme trennt und er sagt, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wir neigen immer, so wie die Apostel, die Jünger damals, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel holen? Nein, sagt Jesus, lass beides, Spreu und Weizen, also Unkraut und Weizen, lass es wachsen bis zur Ernte, nicht jäten und nicht Unkraut auslassen. Lass das Unkraut wachsen. Du solltest auch das Unkraut segnen. Denn das Unkraut muss auch ausreifen, die Gottlosigkeit muss auch ausreifen. Der Teufel muss auch ausreifen. Nicht nur der Heilige Geist und die Sache Jesu, auch das Böse muss reif werden. Und dann heißt es, und er wird seine Engel senden und die Engel werden Spreu vom Weizen trennen. Nicht du und nicht ich. Und nicht irgendwelche Gemeinde. Wir leben wie in den Tagen Noahs oder Lots. Mein Thema ist hier, endzeitlich leben. Wie macht man das? In der Endzeit leben ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Weißt du, es ist einfach, wenn du Pastor bist vielleicht und nur noch Gläubige um dich herum hast, aber du lebst nicht als Pastor. Du lebst in der Welt. Du lebst in der Welt. Du lebst unter Teufelskinder. Entschuldigung, aber so ist es. Unter Atheisten, Gottlose und die werden immer mehr. Guck mal, wir haben jetzt Lutherjahr, 500 Jahre Martin Luther war es mit dieser Reformation und dann habe ich eine Sendung gehört im Radio, dass 80% von Wittenberg überhaupt mit Glauben nichts auf dem Hut haben. Die interessiert das nicht. Verstehst? Wir gehen nicht in der Kirche. Da wurden Leute auf der Straße gefragt. Also ich weiß nicht, ich war noch mein Leben noch nie in der Kirche. Lebt aber in der Lutherstadt. Verstehst? Und die 20%, die da noch da existieren, ob die auch in der Kirche gehen, wiedergeboren sind und was weiß ich, Kinder Gottes sind, ist noch eine andere Frage. Also lasst beides wachsen. Glauben und Gottlosigkeit oder Unglauben. Wir leben also in der Endzeit und das heißt jetzt überlebe, überlebe. Nicht nur überwinde, sondern überlebe. Der Druck von außen ist so stark. Dieser Anpassungsdruck. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Weißt du, pass dich an. Du musst nicht da extra Wurst da haben. Du musst nicht was Besonderes sein. Obwohl wir in den nächsten Tagen auch über dieses Besondere drüber sprechen sollen. Wir sind Heilige. Aber der Heilige geht nicht in die Wüste, verkriecht sich irgendwo in eine Höhle. Der Heilige lebt mitten unter uns. So lebte Jesus mitten unter uns. In dieser Zeit der Anpassung, wo dieser Anpassungsdruck so stark ist, da heißt es, bestehen und widerstehen, so gut du kannst. Jesus sagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird gekrönt. Wer beharrt bis ans Ende? Dann sagt er weiter, halte, was du hast in den Sendschreiben, dass niemand deine Krone raube. Die sind hinter dir her, die Leute. Das ist Endzeit. Du wirst beobachtet, spioniert, ausgespitzelt, wann du aufstehst, wo du hingehst, was du machst, was du treibst. Wie lebt man einzeitlich? Wie widersteht man diesem Anpassungsdruck, dem wir ausgesetzt sind? Und du sag nicht, das ist nicht möglich. Ich sag dir, ja. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr etwas Tödliches trinkt, es wird euch nicht schaden. Die da glauben, die voll Heiligen Geistes sind. Wir müssen tagtäglich den ganzen Dreck uns angucken. Ich meine nicht den Müll, nein, die Unmoral, die Verdorbenheit, die Gottlosigkeit, die Geistlosigkeit, die Oberflächlichkeit, das müssen wir ansehen. Und du sollst so immun werden, dass es dir gar nichts ausmacht. Und zwar, das kannst du nur, wenn der Heilige Geist dich versiegelt hat. Wie ist das Thema versiegelt? So groß geworden am Mittwoch, als ich darüber sprach. Weißt du, wie wichtig das Versiegeln ist? Der Arge darf dich nicht antasten. Der versucht es. Der schleicht sich um dich rum, brüllt wie ein Löwe, benimmt sich unmöglich. Und jetzt heißt, gib nicht nach. Bleib in deiner Nest, in deiner Bude. Bei mir um der Ecke im Baum ist ein Specht. Und zu diesem Specht, und der hat Junge gehabt. Oder ausgebrütet. Und da kommt so ein Elster und versucht mit dem Schnabel rein. Und die ganzen Spechtbuben, versteht, die ziehen sich zurück, bis der Vater kommt oder die Mutter. Aber sich in Sicherheit bringen. Und die haben nämlich den Schnabel immer rausgesteckt. Und deshalb ist die Elster auch gekommen und wollte die Jungs schnappen. Wir sollten nicht die Nase rausstecken, uns nicht aus dem Fenster lehnen. So viele verlieren das Gleichgewicht. Der Herr sagt, der Heilige Geist wird euch versiegeln und der wird bei euch bleiben ewiglich, beharrt bis ans Ende. Wie widersteht man diesem Anpassungsdruck? Weißt du, die Welt ist so verlockend. Das kannst du haben. Da sollst du dabei sein. Das musst du gesehen haben. Das musst du mal ausprobieren. Das ist dieser Anpassungsdruck. Ja, das kannst du haben. So wie der Teufel versucht den Herrn Jesus auch mit diesem Anpassungsdruck. Das kannst du alles haben. All diese Reiche will ich dir geben. Du musst dich da nicht anstrengen, ans Kreuz gehen und sterben und leiden. Du kannst dir vieles ersparen. Wie widersteht man diesem Anpassungsdruck? Die meisten sind krank und wundern sich, wissen gar nicht warum. Weißt du, du wirst so angegangen, so bedrängt von allen Seiten. Also du solltest jetzt untersuchen lassen. Du solltest jetzt, was weiß ich, und weißt du, je mehr man untersucht, desto mehr findet man bei dir. Plötzlich hast du einen Bandwurm. Und das weiß gar nicht, dass sowas gibt und was es ist überhaupt. Aber ich sag's nur, durch laute Untersuchung, die Leute haben alle irgendwo einen Tumor, einen Krebs, ein Geschwulst, ein Gewächs. Aber je mehr man untersucht, je mehr man weiß, desto mehr Angst verbreitet man und man kriegt dann plötzlich all diese Dinge. Ach, du könntest Magenkrebs haben. Jetzt muss man deinen Stuhlgang untersuchen, verstehst du deine Därme? Jetzt per Gesetz, von der Krankenkasse her, bei jeder Untersuchung, wenn du Blut abnimmst, verstehst du, da kriegst du auch noch einen Befehl, also du sollst auch deinen Stuhlgang noch mitbringen. Die meisten Leute werden krank. Und durch das ganze Untersuchen und das ganze Reden, das ganze in den Medien, da wird dann alles ausgebreitet, ausgetreten. Und dann wunderst du dich, wenn dein Immunsystem schwach ist, dass du gar keine Zivilcourage mehr hast. Ach, lass doch die machen, was die wollen, nach mir die Sintflut. Das ist dieser Anpassungsdruck. Dann hast du plötzlich keinen Widerstand. und das Ausbeutersystem, das entwickelt sich weiter und so weiter. Unsere Welt ist nicht christlich. Weißt du, auch wenn sie ganz groß CDU und CSU und was weiß ich, christliche Partei, das kannst du alles vergessen, die können das C wegstreichen. Da müssen sie A davor setzen, nicht AfD, sondern antichristlich-demokratische Partei oder Union. Verstehst du? Antichristlich. Wir haben auch kein Heidentum. Wenn die Leute sagen, die Menschen sind Heiden geworden, das ist nicht wahr. Die gehen nicht in den Wald irgendwo und beten da irgendwo ein Wüst, ein Dämon oder ein Geist. Nein, die sind antichristlich, die sind gegen Christus. Die sind sehr modern, sehr aufgeklärt. Sie sind Christen ohne Christus. So, heute ist der geglaubte Gott der Christen, ich meine Namenschristen, der Juden oder Moslems, nicht mehr der Gott der Bibel. Das ist ein ganz anderer Gott. Es ist nicht mehr dieser persönliche Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nur zum Schein noch. Man hat nur den Schein. Und die Bibel sagt, und wie überlebt man die Endzeit? Verstehst du, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft verleugnen sie. Du hast den Namen, dass du lebst. Weißt du, nur Dekoration. Plastikblumen sind auch echt. Sehen wie echt aus. Bloß da kommt keine Biene. Nur Fliegen. So. Viele Religionen, fast alle Religionen sind antichristliche Religionen. Ob es jetzt Islam, Judaismus oder Christentum geworden ist. Verstehst du? Das Kreuz wird bei vielen nicht mehr ernst genommen. Das Blut Jesu. Nur die Satanisten holen sich das Blut von Gockeln oder Hähnchen oder sonst noch von wo. Verstehst du? Oder ritzen sich selbst. Aber Christen haben mit dem Blut nichts mehr zu tun. Aber Kraft liegt in dem Blut Jesu Christi. So, sie nehmen den Sohn Gottes nicht mehr an. Und jeder, der Jesus nicht im Fleisch anerkennt, dass er im Fleisch gekommen ist, dass er unter uns wohnte, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass der Vater ihn zu sich genommen hat und dass er heute beim Vater ist und uns vertritt, wer das nicht glaubt, der ist Antichrist. Auch wenn er 10-mal in der Kirche geht. So, er hat nicht mehr den Geist Christi. Man sagt Herr, Herr, das geht auch vielen Pfingstlern, Charismatikern, Herr, Herr. Und man tut nicht, was er sagt. So ist werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, das Reich der Himmel kommen. Mein Thema ist endzeitlich leben. Du hast so viele Fromme in dieser Welt. Die Welt wimmelt es nur von Frommen, aber die sind nicht mit dem Herrn, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was ist das? Man erlaubt Gott nicht mehr Gott zu sein. Schon allein das erste Gebot, du sollst keine andere Götter haben neben mir. Wenn ich dann den ganzen Götzendienst angucke, es gibt keine Götter, aber es gibt Götzendiener. Da ist das Haus, die Auto, die Familie, der Beruf, alles können Götzen und Götter werden. Das Geld. Das Geld regiert die Welt. Schau doch Gott an. Im Sport, du kannst nichts machen ohne Geld. In der Religion kannst du nichts machen ohne Geld. Im Sport kannst du nichts machen ohne Geld. Der ganze Fußball ist nichts anderes wie ein Kommerzunternehmen. Politik ohne Geld. Vergiss alles. Die Gesetze kannst du vergessen. Wir brauchen überall Geld, Geld, Geld. Und das geschieht rundum. Wie überlebt man die Endzeit ohne Geld? Unabhängig zu sein von all diesen Dingen, sich nicht kaufen lassen, sich nicht unter Druck setzen. Herr, Herr, das reicht nicht. Sondern man muss auch den Willen des Vaters im Himmel tun. Du hast den Namen, dass du lebst. Und dann haben wir den Auftrag im Vater unser, wenn ich daran denke, geheiligt werde dein Name. Wo ist das? Schau auf die Filme, die von Hollywood kommen. Lauter lästerliche Filme. Gotteslästerlich. Wo bekommt Gott heute noch Recht? Wo wird Gott noch geehrt? Wo haben wir den Geist von Weihnachten? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Die meisten gaffen nur nach Frieden, Frieden, Frieden. Aber Frieden gibt es nur, wenn man Gott gefällt. Die moderne Philosophie, und jetzt pass auf, was ich sage. Die moderne Philosophie und die modernen Religionen, die glauben an das Alte Testament. Aber wir als Gläubige, Jesus-Jünger, Wir glauben an das Neue Testament. Das Neue Testament bestimmt unser Leben. Das Neue Testament. Aber das Neue Testament wird von diesen modernen Philosophen und religiösen Führern ignoriert. Die Moslems glauben an das Alte Testament. Die Juden glauben an das Alte Testament. Und viele moderne Menschen, guck mal, dieses ganze positive Evangelium, die holen alle ihre Botschaften aus Sprüche und Prediger. Ausschließlich fast Altes Testament. Aber der Weg und die Wahrheit und das Leben, das ist Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Das Wesen des Christentums ist Neues Testament, Wandeln im Geist. Oder die Nachfolge Jesu. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Gemeinschaft mit Gott. Und die geht nur über Jesus Christus. Durch Jesus. Er ist der Weg. Das, was einst das Christentum war, ist nicht, ist schon längst nicht mehr. Das ist schon alles passé. Schau genau hin. Beobachte, wo sind die Christen? Ein Herz und eine Seele. Wo sind sie? Es ist schon längst nicht mehr das, was es war. Man glaubt nicht mehr an die Auferstehung. Weißt du, ich habe in Indien einen Pastor getroffen aus Rudo, Pfarrer, evangelischen Pfarrer. Er hat seinen Dienst hier quittiert. Er sagt, weißt du, ich möchte nicht mehr in einer Kirche dienen, wo man nicht an die Auferstehung Jesu Christi glaubt. Und er sagt, lieber diene ich hier in Indien im Haus von Mutter Teresa, diesen Leuten in Kalkutta. Und hier bin ich glücklich, hier weiß ich, ich werde gebraucht. Aber die Leute glauben nicht an die Auferstehung. Hier in Berlin, da musst du nicht weiter, bis nach Freiburg oder Tübingen gehen. Viele glauben nicht an die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass der Herr seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt. Oder an die Wirkung von Zeichen und Wundern. Ja, das war früher, damals war es okay. Damals haben sie das alles gebraucht. Damals gab es keine Dolmetscher, deshalb hat man Zungensprache gebraucht. Und vieles andere mehr. Oder die Wunder und Zeichen sind nur für die Juden, damit sie glauben. Also, weißt du, brauchen wir nicht auch Zeichen und Wunder, damit wir glauben können? Die Kirche ist voller Bibelkritik. Statt wie früher erfüllt von der Schönheit und Herrlichkeit Gottes, da bist du in der, weißt du, wenn ich so in eine mittelalterliche Kirche reingehe, guck die Decke an, denke ich, ich bin im Himmel. Verstehst du, diese ganzen Malereien? Die, weißt du, die Schönheit, wenn du heute die Kirchen anguckst, sind nur Betonbauten. In aller Liebe. Die Schönheit, diese gregorianischen Gesänge, einfache Musik, einstimmig, aber man hat aus dem Herzen gesungen und Gott gelobt und gepriesen. Endzeitlich leben ist mein Thema. Wenn ich so die Malerei angucke von Michelangelo und vielen anderen mehr, das haben sich die für Mühe gegeben. Selbst einen einfachen Balken schön verschnörkelt und verziert hinzustellen. Dom und Kathedralen, kunstvolle gotische Altäre, gewaltige Passionen. Ich denke nur, denke an die ganzen Orgelwerke von Bach. Was, wie er sein Herz da reingelegt hat, dass man heute gar nicht mehr richtig nachspielen kann. Wo ist das heute? Die Verwirklichung des Geistigen. Endzeitliche Situationen. Wir leben in einer Welt, wo einfach diese Schönheit des Geistes, und ich meine des menschlichen Geistes, was da, wenn der Heilige Geist den menschlichen Geist beflügelt, wir sind kreativ. Da bauen wir Dinge, stellen was hin, sind erfinderisch. Werke der Liebe. Heute geht es nur noch um Geld. Früher diese Diakonissen, weißt du, die haben hier in der Invalidenstraße, dieses Charité ist mal gegründet worden als Lazarett und dann ja die Kirche mitgedient hat und heute wird alles verdient. Verstehst du? Da können sie gleich Rotes Kreuz werden oder was sonst alles andere. Also das geht wenigstens geschäftlich zu. Aber Diakonie, Caritas, nichts gegen diese Leute. Ich bin dankbar, dass es diese Leute gibt. Aber alles nur fürs Geld. Die haben die gleichen Tarife wie die anderen Firmen auch. Das ist kein großer Unterschied. Die Achtung vor den Menschen ist heute total verloren gegangen, verschwunden. Das heißt jetzt, lebe endzeitlich. Wir als Christen müssen anders sein. Auch mal umsonst dienen. Auch mal umsonst gehen. Die zweite Meile. Wir müssen es nicht. Aber wir tun es. Weil der liebe Gott es will. Es wird systematisch, werden die Menschen vermasst, alles so in der Masse, nur eine Nummer. Da wird keine Rücksicht mehr genommen auf Kultur, auf die Sprache, auf das Volk, auf die Geschichte, auf die Herkunft. Alles drüber gewischt, Einheitsbrei, alle eins. Das ist, verstehst du? Aber Gott hat die Vielfalt, und das ist das Schöne. Die Menschen mit verschiedenen Gaben, jeder ist anders. Du bist eine Erfindung Gottes, eine Idee Gottes. Und das, was du hast, das haben andere Leute nicht. Und so gilt es für die Völker. Was die Deutschen können, das können die Amerikaner bei Weitem nicht. Oder ich denke nur, die Italiener, ihre Operas. Und die Franzosen, ihre Delikatessen. Und so vieles anderes. Jedes Volk hat eine Spezialität. Aber wenn das alles verwischt wird, alles maschinell abgefertigt und so weiter, nur der Geschmack ist noch da und der Geruch vielleicht noch ein bisschen. Weißt du, die Herkunft, jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Und heute ist das, was wir in Babylon mal hatten. Und wir haben Babel heute. Weißt du, in Babel war ein Schmelztiegel der Nationen, der Kulturen, der Wirtschaft. Das war Babel. Und wir haben heute in diesen Tagen, kannst hingehen, wo du willst, durch die ganze Welt. Da kannst du Mauern und Zäune ziehen. Die Leute kommen durch. Diese babylonischen Zustände. Aber Gott wollte jedes Volk extra, jeden Menschen extra. Und dann sich gegenseitig bereichern. Gott wollte, dass Israel 12 Stämme hat. Nicht, dass nur alles Juden sind. Nein, 12 Stämme. Manasse, Ephraim, Naphtali. Und auch all diese Stämme, was da waren. Juda, Benjamin. Weißt du, wenn es um Krieg geht, dann schließen sich die Stämme zusammen. Und wenn kein Krieg ist, geht jeder seinen Weg. Sitzt unter seinem Feigenbaum. Unter seinem Weinstock. Das ist, was Gott wollte. Im Kampf gegen irgendwie das Böse, Negative, da soll man sich zusammenschließen. Aber sonst geht jeder sein Volk, sein Weg. Die heutigen Weltverbesserer wollen seit jeher jede Religion auslöschen, jeden Glauben austilgen an Gott. Weißt du, und der Mensch, der an Gott glaubt, glaubt noch an etwas Besonderes, dass er was Besonderes ist, dass Gott ihn berufen hat, dass Gott einen Plan mit ihm hat. Ein Weg. Wir werden am Sonntag über den Jonas hören. Weißt du, geh nach Ninive. Nur Jonas hat diesen Auftrag gehabt, nicht die anderen Leute. Verstehst du? Jeder hat so einen speziellen Auftrag und manche laufen von diesem Auftrag weg. Der neue Mensch, das wollten die Atheisten, insbesondere die Juden, züchten. Die haben versucht, den Kommunismus da in die Welt zu setzen. Das hat nicht funktioniert. Dann der Zionismus, auch dieser. Die wollten nicht die Flüchtlinge aus dem Dritten Reich, die jetzt nach Israel kommen. Die dreckigen Juden, die sollen zu Hause bleiben, haben sie gesagt. Wir wollen den neuen Menschen züchten, die Zionisten. Im Kibbutz und wo sonst auch anders. Aber das ging nicht mehr anders. Da kamen diese Leute aus dem Dritten Reich, dem Holocaust entronnen. Der neue Mensch, was sie gezüchtet haben, ein gottloser Mensch und ein Agnostiker, ein glaubensloser Mensch. Weißt du, man kann nicht den neuen Menschen ohne Gott schaffen. Ist jemand in Christo, nur der kann eine neue Kreatur werden. Wir müssen vom Geist her, von Gott her verändert werden und nicht von einer Partei oder von einer Philosophie. Der Mensch der Endzeit. Weißt du, das ist das Ziel der Globalisierung, in dem wir drinstecken. Da wird der Mensch in die Krise gestürzt, da wird das viel aufgewirbelt, jetzt durcheinander gebracht. Und je mehr durcheinander ist, desto schneller glauben die Leute. Krieg, Krisen, Katastrophen. Wir brauchen einen starken Mann, einen Führer. Nur so ist für diese Weltverbesserer möglich, die Leute unter Druck zu setzen und umzuwandeln, alle Werte aus der Welt zu schaffen, die Menschen zu versklaven und zu verknechten. Ich sage euch, nach einer der nächsten großen Weltkrisen, egal welche das sein wird, wird die Welt plötzlich gleichgeschaltet. Und du siehst jetzt, seit dem 11. September, verstehst du, plötzlich wird alles gleichgeschaltet. Yes, gegen die Terroristen, die sind plötzlich gezüchtigt worden. Diese Banditen, wo die auch alle herkommen, ist vollkommen egal. Aber jetzt richten sich alle gegen die Terroristen. Und jetzt werden die Hacker, die haben die Computer gehackt und jetzt wird alles da überwacht. Wir müssen kontrollieren, alles überwachen. Weißt? Die Krisen werden genützt für Katastrophen und zur Versklavung der Menschen. Und die sind bald am Ziel. Wir brauchen neue Identität. Versteht, weil so viele sich durch die Grenze schmuggeln und zu uns gekommen sind und sich nicht identifiziert haben, die das Beste weggeworfen haben. Jetzt muss man alle erfassen, ganz genau, mit Daumen, mit Zeigefinger, mit dem langen Finger, mit dem kleinen Finger, mit dem, was weiß ich, Augeniris. Es fehlt nur noch, dass der große Zeh und der kleine Zeh auch abgestempelt wird. Verstehst? Damit man ja auf Nummer sicher geht. Und es sagt die Bibel, die Menschen werden sich ein Mahlzeichen geben, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Warum die da 500er-Euro-Schein abschaffen wollen ist? Ja, weil die Drogenhändler oder Geldwäscher oder was weiß ich, die Terroristen damit unterstützt werden. Das ist alles nur faule Ausrede, meine Lieben. Und durch faule Ausreden werden die Menschen versklavt. Und wie lebt man in der Endzeit jetzt? Du, wir müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen, andere Meinung zu haben, sich nicht manipulieren zu lassen. Weißt du? Und weh, du denkst anders. Du wirst gleich an den Pranger gesetzt. Rassist, Nazi oder Fundamentalist oder was sonst nicht. Du wirst lächerlich gemacht und bald liquidiert, wenn es nicht aufpasst. Vernichtet, entrechtet, entmündigt, entlassen. So, weißt du, du musst nur aufmüpfen. Endzeitig leben. Weißt du, was Jesus sagt? Und ich möchte dir die Botschaft Jesu weitergeben. Seid klug und ohne falsch. Sei klug. Erzähl nicht den Leuten alles, was du weißt. Gib nicht alle deine Informationen preis. Sei klug und ohne falsch. Du musst nicht lügen. Du musst die Wahrheit sagen. Aber die Wahrheit, du musst nicht die ganze Wahrheit sagen. Und du darfst auch Dinge unterschlagen. Jesus hat auch den Leuten nicht die ganze Wahrheit gesagt. Also, in welcher Vollmacht wirkst du? Woher kommt deine Autorität? Dann sagt, ich werde es euch sagen, wenn ihr mir auch was sagt. War die Taufe vom Johannes von Gott oder von Menschen? Und dann haben sie gerätselt. Ja, sagen wir, es war von Gott, dann wird er sagen. Und warum tut es nicht? Und wenn wir sagen, das ist von Menschen gewesen, das Volk wird uns steinigen. Weißt du, dann sind sie so schlau. Und du musst vielleicht auch schlau sein, klug und schlau. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Dann sagt Jesus, und ich weiß auch nicht. Und werde es euch dir auch nicht sagen. So, endzeitig leben. Vertraue nicht jedem. Vertraue nicht jedem. Die Menschen werden sich gegenseitig verraten, steht in meiner Bibel. Der Verrat wird noch kommen, noch viel größer, noch viel schlimmer. In der Bibel heißt es, des Menschen Hausgenossen werden seine größten Feinde sein. Jetzt denk nicht, das wird dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester sein. Vielleicht auch. Aber wer sind deine Hausgenossen? Denk drüber nach. Wer genießt von deinem Haus? Wer profitiert von deinem Haus? Es sind die Steuereintreiber, das Finanzamt, die Politiker, die auf deine Kosten leben. Das sind deine Hausgenossen, die sich an dir bereichern. Die das Volk so ausnehmen, das sind die Hausgenossen, des Menschen Hausgenossen, so seid ihr, ja, die nötig sind für das Haus. Die Infrastruktur und vieles andere mehr. Das sind des Menschen größte Feinde, heißt es in der Bibel. Bedenke, je weiser du wirst und je bewusster du lebst, desto verrückter wirkst du auf andere. Je weiser du wirst, je bewusster du lebst, übertreib doch das nicht so, ha? Desto weniger wirst du verstanden, je bewusster du lebst, je weiser du bist, je mehr du das Licht Gottes siehst. Der Glaube an den Gott der Bibel steht und stand zu allen Zeiten in der Kritik, im Widerspruch. Deshalb, leb mit Gott. So überlebst du die Endzeit. Leb und wandle mit dem Herrn. Henoch wandelte mit Gott. Er wandelte nicht mit dem ganzen Staatsapparat, mit dem System, mit den Priestern oder den Riesen von damals. Er wandelte mit Gott, still und innerlich. Und sobald du mit Gott wandelst, stehst du im Widerspruch zu den vorhandenen Einflüssen und Einstellungen und Verhaltensweisen. Und hier wird widersprochen werden. Aber was fällt dir ein? Warum tanzt du immer aus der Rolle? Warum gehst du deinen Weg? Ja, weil du keinen anderen Weg kennst und hast und gibt.
Jesus wurde auch widersprochen mit seinem Kommen und dem Ausgießen des Heiligen Geistes. In den Evangelien liest man mal nach, das ganze Neue Testament, dort ist alles voll Widerspruch. Der Menschensohn wird viel widersprochen. Wenn du Jesus nachfolgst, wird dir widersprochen. Wenn du Gott ähnlich werden willst, wird dir widersprochen. Jeder, der neutestamentlich damals gelebt hat und heute noch lebt, der lebt schon endzeitlich. Der wird nachspioniert, der wird verdächtigt, der wird in Verruf gebracht, der hat Konflikte. Weißt du, wenn du Gott selig leben möchtest, wenn die Bibel sagt, wer Gott selig leben will, der wird Verfolgung haben, muss haben. Du hast Schwierigkeiten mit der Gesellschaft. Und ich werde nachher noch ein paar Dinge nennen. Weißt du, mit den Traditionen, warum gehst du nicht auf diese Kirchmesse und auf jene Kirchmesse oder diese und jenem Fest? Weißt du, du kriegst Probleme mit der Überlieferung. Warum stell dir keinen Weihnachtsbaum auf? Oder warum stell dir einen Weihnachtsbaum auf? Verstehst du? Und so viele Dinge. Ich weiß, da gibt es so viel Krach und Streit und Knatsch. Wenn du mit Jesus gehst, dann hast du mit dem Zeitgeist Probleme, mit der Religion, mit der offiziellen Religion, auch der inoffiziellen. Weißt du, manchmal sind die Frommen noch gefährlicher und schlimmer als die Weltmenschen. Den Weltmenschen interessiert, ob du das machst oder jenes machst, aber dem, warum tun sie das? Wieso? Jeder, der auf Jesus und dem Heiligen Geist hört, ist ein Fremdkörper. Und jetzt musst du bewusst sein, du musst wissen, ich gehöre Gott. In erster Linie, ich bin Gottes Eigentum und ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist, wie man endzeitlich lebt. Der passt sich nicht der heutigen Denkweise an. Der hat ein anderes Lebensgefühl, eine andere Lebensart. Er ist Bürger einer anderen Welt. Und die Frage ist, wo ist dein Bürgerrecht? Bist du ein Deutscher? Wir haben Doppelstaatsangehörigkeit. Weißt du, ich gehöre hier Deutschland an oder Frankreich oder Russland oder Amerika und gleichzeitig mein Hauptstammsitz und mein Zuhause, das ist der Himmel. Dort ist mein Zuhause. Dort ist meine Heimat. Wir haben eine ganz andere Lebensart. Die Bibel sagt, ist jemand in Christo? Ist jemand in Christo? Und denkt über nach, ist jemand in Christo? Der ist eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr der alte Knacker. Der alte oder die alte. Du bist jemand anders. Und wenn du eine neue Schöpfung bist, dann lässt es sich vollkommen kalt, was die Leute denken und sagen. Hier geht's rein und dort raus. Du registrierst es gar nicht mehr. Du fürchtest dich nicht mehr. Und du lässt dich nicht mehr manipulieren. Warum? Weil du da drüber stehst. Das ist eine neue Schöpfung. Alles als neue Schöpfung bist du in Gott, in Christus, im Heiligen Geist. Und deshalb war Jesus total anders, als die Juden damals waren. Ja, den Alten ist gesagt, dass sie sich immer die Hände waschen sollen, womöglich Füße auch noch dazu. Verstehst? Aber deine Jünger, die gehen mit ungewaschenen Händen zu Tisch. Das war ein ständiger Streit mit dem Händewaschen. Lies mal die in den Evangelien. Gewiss, Hygiene ist wichtig. Und ich habe was für Hygiene. Aber nicht als Ritual, als Kult, um besseres Leben zu haben. Weißt du, der Glaube ist es, wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Man sollte die inneren Hände und die inneren Augen und die inneren Ohren reinigen und waschen. Und nicht nur die Hände äußerlich da desinfizieren. In aller Liebe. Jesus war total anders, als die Religionsstifter bis heute alle sind. Er kannte Gott. Er war auserwählt, er hat dieses Gefühl. Ich und der Vater, wir sind eins. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Er war was Besonderes. Und er lehrt seine Jünger zu beten. Unser Vater. Und er konnte sagen, Gott ist mein Vater. Und das war ein Frevel für die Juden. Wer kann sagen, dass Gott sein Vater ist? Aber Jesus konnte sagen, ich und der Vater, wir sind eins. Und wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Oder dann, Jesus war noch ein Überspannter. Er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und da kommen wieder diese Frommen. Wer kann Sünden vergeben? Nur der liebe Gott. Aber weißt du, Jesus konnte die Sünden vergeben. Und weißt du, was Jesus sagt? Du sollst auch Sünden vergeben. Jetzt halte ich fest. Nicht nur der liebe Gott. Auch du und ich, wem müssen Sünden vergeben? Was hat Jesus gesagt? Nehmt hin den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem werden sie behalten. In dieser und in der anderen Welt. Also was hier auf Erden löst, wird im Himmel gelöst. Was sich hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. Haha. Also nehmt hin den Heiligen Geist. Alle, die Gott in sich haben, die Jesus in sich haben, die sollen und müssen 500 Mal am Tag die Sünden vergeben. Den Mitmenschen, den Spinnern, den Verkehrten, den Gottlosen, den Atheisten. Sünden vergeben. Vergebung ist unser Auftrag, ein Leben der Vergebung zu leben. Wer kann Sünden vergeben? Nur der liebe Gott. Das ist endzeitlich Leben. Großzügig zu sein und Sünden vergeben. Ein Leben der Vergebung zu leben. Und das hatten die ersten Jünger, die ersten Christen. Weißt du, sie haben die Sünden nicht behalten. Nimm es, lass es. Lass es bleiben. Gott ist mit dir. Dir sind deine Sünden vergeben. Die Sünden der Menschen. Nicht die Sünde Gott gegenüber, sondern die Sünden der Menschen. Denen müssen wir vergeben. Und werdet nicht teilhaftig an fremden Sünden. Auch das gehört dazu. Deshalb muss ich vergeben werden, sonst werde ich noch teilhaftig an diesem ganzen Schwindel, was der da macht. Wir haben den Charakter Gottes angenommen und wir sollen nichts mehr mit der Sünde zu tun haben. Einfach den Menschen die Sünden vergeben. Lass doch die Fehler machen. Sei doch großzügig über die Fehler der anderen. Stört es dich, wenn der sich versündigt, sich vergiftet? Lass doch. Sünde, weißt du, was Sünde ist? Rebellion gegen Gott. Denn der rebelliert gegen Gott, nicht gegen dich. Wenn er dich ablehnt, dich verachtet, mit dir nicht einverstanden ist, vergib ihm. Denn er kennt Gott nicht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, wer mit Gott lebt, ist mit Gott einverstanden. Und es ist vollkommen egal, was um ihn herum passiert. Du sagst immer Ja zu dem Willen Gottes. Und wenn Gott solche böse Menschen in deiner Umgebung platziert, und das macht er, ganz schön, wie beim Schachspielen, verstehst du? Da kommen die ganzen schwarzen Schafe um dich rum. Du bist dann umzingelt. Und jetzt stellt sich raus, wie verhältst du dich dieser Sachen gegenüber? Und wer dem Willen Gottes lebt, mit Gott einverstanden ist, der sagt Ja zu Gottes Wegen, zu Gottes Führung, zu der Bestimmung, die Gott ihm gegeben hat. Der sagt Ja zu seinem Schicksal. Auch das gehört dazu. Ja, ich bin nur jetzt Frau geworden. Im anderen Leben werde ich vielleicht Mann. Vielleicht denkst du so. Vergiss es. Gott hat dich so geschaffen, wie er dich gewollt hat. Als Mann oder Frau. Oder und Frau. Gott macht seine Arbeit. Menschen, die aus Gott sind, die hadern nicht mehr mit Gott. Vergib. Wenn die Menschen noch mit Gott hadern, haben sie Gott nicht verstanden. Sie nehmen, wahre Gläubige nehmen alles aus der Hand Gottes. Die regen sich nicht auf. Gott, warum lässt du das zu? Warum ist mir das passiert? Wer aus Gott ist und Gott in sich hat, der lebt nach den Gesetzen Gottes. Weißt du, was die Gesetze Gottes sind? Nicht mehr das Alte Testament, die 10 Gebote oder sonst noch was. Nein, der lebt nach dem Gesetz der Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Verstehst? Und nicht das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was glaubst du, warum so viele zahnlos sind und blind und einarmig? Vergib. Das Gesetz Gottes ist Liebe und Gnade. Und Geschwister, Friede und Freude, das ist das Gesetz Gottes. Genieß dein Leben, auch in der Endzeit. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Ja, das darfst du nicht. Christen haben keinen Computer und kein Smartphone. Christen sind wie die Amish People dort, diese alten Mennoniten in den USA. Weißt du, wenn ich schon mit dem Auto fahre, aber dann die ganzen Chromteile weg. Wahrscheinlich auch noch Scheibenwischer auch noch weg. Verstehst? Ja, oder elektrisches Licht. Weißt du, wenn schon elektrisches Licht, dann ohne Schirm und ohne irgendein kickerles Zeug. So, weißt du, das ist engstirnige Technikfeindlichkeit. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist endzeitlich Leben. Ein angstfreies Leben. Solange du nach dem Gesetz lebst, hast du immer Angst und fürchtest dich. Hoffentlich mache ich nichts falsch. Hoffentlich trete nicht auf eine Schnecke, auf eine Fliege oder eine Mücke. Verstehst? Immer Angst. Ich könnte einen Fehler machen. immer was falsch machen, irgendwas tun, dass ich aus der Gnade falle, mein Heil verliere, die Sünde wieder den Heiligen Geist begehe. Vergiss es, also wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Halleluja. Wer im Neuen Testament lebt, der ist versiegelt durch den Heiligen Geist. Unantastbar. Der Teufel macht einen großen Bogen um dich. Deshalb heißt es, der Löwe brüllt und schleicht sich um dich rum. Verstehst du? Eigentlich könnte der Löwe in dein Haus eindringen, aber der schleicht sich ja nur. Du bist unantastbar für den Zeitgeist. An dir ist nichts mehr Verdammliches und Verwerfliches oder Verfluchtes. Dich kann niemand mehr verfluchen. Wenn du in Christus bist, kann dich kein Voodoo-Zauberer verfluchen und kein Magier dich da irgendwie verzaubern. Selbst der Tod kann dir nichts anhaben. Du bist versiegelt. Tod, wo ist deine Macht? Du bist versiegelt, bist unsterblich. Der Heilige Geist bleibt in dir, nicht nur bis zum Sonntag. Der bleibt in dir ewiglich. Das ist nämlich die schöne Wahrheit, versiegelt durch den Heiligen Geist. Du bist Gott so wertvoll, deshalb hat er dich versiegelt. Deshalb sagt, der gehört mir. Und er wird mir gehören bis in alle Ewigkeit. Nur so, als Versiegelter kannst du die Endzeit überleben. Versiegelt, versiegelt, versiegelt. Und wahre Gläubige sind Versiegelte. Der Teufel und der Antichrist, der falsche Prophet, die Religionen und die Religiösen und so weiter, die werden ihre Leute auch versiegeln. In Offenbarung 13, Vers 14. Die kriegen auch alle so einen Stempel an der Stirn. Tätowiert oder was auch immer ist. Oder ein Chip eingepflanzt. In Deutschland gibt es schon bald 200 Leute, die so einen Chip schon tragen. Nicht nur die Hunde. Weißt du, es ist gut. Weißt du, der Antichrist wird nicht kommen, dass der Teufel mit einem Pferdefuß und Schwanz und Hörner, der wird kommen mit guten Ideen. Weißt du, da passiert so viel. So viele Kinder gehen verloren, damit man sein Kind wieder findet, wo der Bub steckt. Oder so viele Autos werden entführt, damit man weiß, wo das Auto steht. Deshalb wird es diese Chips geben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir vernetzt sind. Nein, wir müssen nicht nur vernetzt sein, wir müssen versiegelt sein. Versiegelt durch den Heiligen Geist, vernetzt mit dem Himmel. Halleluja. Endzeitig leben. Was ist das? Gott wollte keine Nummer haben, dass du Nummer sowieso bist. Nein, du bist für Gott was ganz Besonderes. Gott wollte auch keine Geschöpfe haben. Gott wollte Kinder haben. Und wir sind Söhne und Töchter des Allmächtigen. Und ich bin kein Geschöpf. Und ich bin nicht eine Nummer. Von einem Afrika-Missionar, der bei uns mal gedient hat, der hat was von der Gemeinde Gottes, ein Missionar, der hat erzählt in der Gemeinde, der hätte dort irgendwo in Afrika einen Bub gehabt und hat seinen Bub genannt Fünfter Gang und hat gefragt, wie bist du auf diesen Namen gekommen? Weißt du, der Missionar, wenn der immer so richtig mit seinem Wagen gut fahren wollte, hat er immer gesagt, leg den fünften Gang ein. Und habe gesagt, wenn jetzt ein Junge kommt, der ist der fünfte Gang. Du bist nicht der fünfte Gang, nicht die fünfte Nummer. Du bist was Spezielles, eine extra Ausgabe Gottes, Handarbeit des Herrn. Gott wollte dich als Vater, Gott wollte dich als Kind haben. Er ist dein Vater. Gott wollte ein Gegenüber haben, der auf der gleichen Augenhöhe steht und sich mit ihm unterhalten kann, mit ihm kommunizieren kann, der ihn hier unten auf dieser Erde vertreten kann. Er wollte dir die Vollmacht geben, dieses Prokura, dass du hier vollmächtig handelst. Verstehe den Willen Gottes, was das ist. Sein Wille ist, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur. Und diese Natur überlebt alle Strömungen der Endzeit. Die göttliche Natur. Und das war, was Gott wollte mit den Menschen. Und Gott wollte, dass du zu seiner Familie gehörst und nicht nur Bürger irgendeines Landes bist, sondern du bist ein Bürger des Himmels. Dass mein Name dort steht, nur um diese ich flehe, singen wir in einem Lied. Das ist unser Begehr. Und das ist das Wichtigste. Nicht, dass uns Dämonen untertan sind. Und nicht, dass wir Kranke heilen können, dass wir Menschen freisetzen können. Nein, das Schönste und Wichtigste und Herrlichste ist, dass mein Name dort steht. Halleluja. Adam, als er da war, war er kein Sohn Gottes. Der war ein Geschöpf Gottes. Weißt du, er war nicht auf der Augenhöhe zu Gott. Gott hat sich in einem Busch versteckt und mit ihm abends in der Abendkühle geredet, vom Himmel oder aus den Wolken oder wo auch immer. Ohne Jesus wäre auch der Adam, auch wenn er nicht gesündigt hätte, ohne Jesus wäre der Adam nie das geworden, was du und ich durch Jesus Christus werden, Söhne und Töchter Gottes. Erst durch Jesus wäre Adam ein Sohn Gottes und die Eva eine Tochter des Herrn geworden. Erst durch Jesus. Aber er konnte nicht warten, das muss schnell gehen. Der Teufel hetzt. An Jesus kommt keiner vorbei. Auch der Adam nicht. Und der Eva. Weißt du, in keinem anderen Namen ist Heil und ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden. Deshalb der Name Jesus. Der Name Jesus. Wenn du nichts weißt, wenn du nichts mit nach Hause nimmst, nimm den Namen Jesus mit nach Hause. Das ist die Lösung. Das ist die Antwort für deine Probleme. Nur der lebt im Willen Gottes, der Jesus annimmt, der auf Jesus schaut, der Jesus vertraut. Endzeitig leben ist einfach, sich an Jesus festzuhalten, mit Jesus zu leben, so sein wie Jesus. Natürlich wirst du nie so werden wie Jesus. Du bist nicht der Sohn Gottes, was er hier war. Aber wir können im Geist Jesu leben, im Einklang mit ihm wandeln, mit seinem Wort übereinstimmen und lehret alles halten, was ich euch befohlen habe. Erst durch Jesus werden wir eins mit Gott, im Einvernehmen mit dem Herrn sein. Erst mit Jesus. Erst durch Jesus habe ich, hast du, haben wir eine ganz neue Biografie, eine ganz neue Vita. Ja, Halleluja. Wir haben ganz neue Lebensqualitäten, ganz andere Art. Wir sind anders, eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus? Er ist eine neue Schöpfung, eine neue Lebensgeschichte. Erst durch Jesus siehst du dein Leben ganz anders. Du, ich bin von Gott adoptiert. Ich bin von Gott angenommen. In Johannes 14, Vers 9 heißt es, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn ihr mich habt, habt ihr den Vater. Wenn ihr mich in mir lebt, lebt ihr im Vater. Wer in Jesus ist, der ist aus Gott und Gott ist in ihm. Das ist endzeitlich Leben. Trotz welchen Einschränkungen, alles was verboten wird, ich halte mich an Jesus. Das ist, wie du dein Ziel erreichst. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4 und folgende Verse. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und wir sind aus Gott. Toll, ha? Wir sind aus Gott. Und wer das weiß, ich bin aus Gott, der wird nicht mehr erpressbar sein. Ich denke nur an Daniel und seine Freunde. Weißt du, du bist nicht mit diesem Anpassungsdruck ausgesetzt. Du bist vielleicht in der Verbannung, in Babylon. Wir leben in der Welt. Verstehst? Und jetzt, ihr sollt all das essen, was am Königstisch kommt. Und die sagen, nee, danke. Wir wollen Gemüse und Wasser. Verstehst du? Ja. Und Identität hat seinen Preis. Und sie haben gesagt, wir machen das nicht. Das ist endzeitlich Leben. Du lebst in Babylon und du hältst Stand der Versuchung. Obwohl dir der Kuchen besser schmecken würde. Verstehst du? Und all diese Dinge, verstehst du? Aber nein, Salat und Spinat und all das andere. Weißt du, endzeitlich Leben heißt standhalten dem öffentlichen Druck, den Massenmedien, dem politischen Druck, dem religiösen Druck. Wir gehen jetzt alle auf die Knie. Nee, ich nicht. Verstehst du, das ist nämlich, drei bleiben stehen. Sadrach, Mesach und Abednego. Die bleiben stehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr hinfallen, aber ich nicht. Für die wurde der Ofen dreimal heiß, siebenmal heißer gemacht. Weißt du, sie haben sich von dem Zeitgeist und dem Zeitgeistpropheten sich nicht erpressen lassen. Standhalten, trotz persönlichen Schmähungen. Das ist Endzeit-Christentum. Bet, Bruder, bet, Schwester, klimper das Verein. Was weiß ich, wo du da hingehst. Weißt du, das macht dir gar nichts aus. Die Spötter, die Kritiker, die lässt du stehen, ignorierst du. Römer Kapitel 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Passt euch dieser Welt nicht an. Habt eine andere Meinung. Endzeitig leben heißt, in der Hoffnung leben. Das ist nicht mein Zuhause. Hier bin ich nicht für immer und für ewig. Wir werden bald auswandern. Hoffnung in sich haben. Wir haben die Hoffnung auf das Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und diese Hoffnung, wenn ein Mensch diese ewige, selige Hoffnung, dieses Ziel vor Augen hat, die machen Erschütterungen nichts aus. Die machen Krisen nichts aus. weltreiche Regierungen, sie kommen und gehen. Ach, was soll's? Wie viele Reiche sind im letzten Jahrhundert untergegangen? Mitten in all dem, wenn du in Christus bist, erwartest du die neue Welt Gottes. Dein Reich komme, und dein ist das Reich, und dein ist die Kraft, und dein ist die Herrlichkeit, und dann haust du auf den Tisch. Und lässt sich nicht unterkriegen, trotz des Anpassungsdrucks, was diese Jungs dort in Babylon hatten, diese gewaltigen Umbrüche, diese Schmelztiegel, alle fallen nieder, 120 Nationen, sie bleiben fest dran. Wir nicht. Wir essen nicht von der Speise des Königs. Wir lassen uns das Beten nicht verbieten. Das wollte nämlich diese Spitzel, diese Banditen, die Daniel in die Löwengrube gebracht haben. Weißt du, der Teufel will, dass du umerzogen wirst, dass du einen babylonischen Namen bekommst. Die Tyrannen der Zeit, dieser aller Zeiten, haben immer wieder versucht, die Menschen umzuerziehen, sie zu neuen Menschen zu machen. Aber du sagst, nee, ihr könnt machen, Gehirnwäsche könnt ihr machen, ihr könnt reden, ihr könnt pauken, ihr könnt machen alles, was ihr wollt, bilden, verbilden und umbilden. Wir bleiben das, was wir sind. Wir wissen, an wem wir glauben. Wir wissen, wer unser Gott ist. Und wir lassen uns ja nichts nehmen. Heute, weißt du, diese ganzen Freimaurer und Humanisten und so weiter, die wollen die Welt auf eine Linie bringen. Die ganzen Weltverschwörer. Alle sollen eine Meinung haben. Steht in der Bibel. Der Antichrist versucht der Welt eine einerlei Meinung zu geben. Alle denken in die gleiche Richtung. Alle sollen sich an die babylonische Küche gewöhnen. Diesen Eintopf. Aber dieser Speiseplan ist nichts für echte, wahre Gläubige. Aber für die ist es eine Glaubensprobe. Das duftet. Das schmeckt. Das würde, aber das ist nicht nahrhaft. Das ist nicht in Gottes Sinne. Weißt du, Gott hat vieles verboten, was der gläubige Mensch essen und nicht essen darf. Ich will jetzt nicht jetzt über Speisegesetze sagen, aber es gilt auch geistlich, das zu verstehen und zu deuten. Was gesund ist für meinen Geist. Nicht alles, was ich schlucken darf und kann. Und wenn ich mal was Tödliches trinke oder esse, es wird mir nicht schaden. Also da geht die Welt nicht unter. So, der Speiseplan für den Gläubigen ist eine Glaubensprobe. Ob er jetzt gehorsam ist oder nicht. Und er achtet darauf, was ist rein und was ist unrein. Was ist gut und was ist nicht gut. Und Daniel soll seinen Glauben aufgeben. Damit er ja ein Prinz wird, damit er mitregieren kann. Er soll seine Gewohnheiten aufgeben. Und das ist, was der Teufel möchte, dass du morgens eine Andacht machst. Daniel soll seine Identität aufgeben, sich selbst aufgeben, seine Überzeugungen aufgeben, seine Einstellung, wie Gott ihn gelehrt hat, von klein an, vom Mutterleib an. Nun danke Gott mit Händen, Mund und alles, was es ist, von Mutterleibe an. So, Daniel soll und seine Freunde sollen die Auffassung vom Leben aufgeben. Was ist das Leben? Nicht nur arbeiten. Weißt du, der Teufel hat versucht, die Menschen nur zu Kapitalismus, zu Materialismus zu erziehen. Und ihnen eine ganz andere, seine Mentalität geben. Und sie sollen damit aufhören, nicht mehr von Jesus zu reden. Weißt du, guck mal, die Apostel, als sie verhört wurden, Johannes und Petrus, die durften über alles reden, aber nicht im Namen Jesu. Du siehst ja, worauf der Teufel abgesehen hat. Sie verbieten, im Namen Jesu zu heilen, im Namen Jesu zu predigen, im Namen Jesu zu dienen, im Namen Jesu. Und Jesus sagt, in meinem Namen werdet ihr das und das und das und das tun. Doch sie gaben sie nicht diesem Druck nach. Wisst ihr, und das ist endzeitlich Leben, nicht dem Druck des Zeitgeistes nachzugeben. Ja, wir dürfen nicht über Jesus reden. Nein, erst recht. Erst recht. Du musst natürlich nicht provozieren, dass du Märtyrer wirst. Das ist nicht Gottes Wille. Aber du darfst Jesus festhalten, an Jesus festhalten. In der Endzeit, weißt du, nicht nachgeben, sich nicht dem Druck beugen, keine Kompromisse machen. Und das ist genau, wozu wir berufen sind. In der Endzeit keine Kompromisse machen. Nur Feiglinge und Weichlinge machen Kompromisse. Naja, um des lieben Friedens willen. Es geht nicht um des Friedens willen und es geht auch nicht um die Liebe. Weißt du, Kompromisse, was ist Gott und was ist Mensch? Nicht. Weißt du, es gibt so viele Mitläufer, Die haben keine eigene Meinung und die machen Kompromisse. Die würden sogar mit dem Teufel Kompromisse machen und Frieden schließen. Schau dir die Kirchen an, da wirst du überrascht sein. Bei Kompromissen macht Gott niemals mit. Das ist nämlich der Fakt. Gott macht bei Kompromissen nicht mit. Und das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Du musst deine Feinde lieben, das ist wahr. Aber keine Kompromisse mit ihnen machen. Was es auch immer ist. Wer Kompromisse macht, der gibt sich selbst auf, sein Selbstverständnis. Oder der hat nie eins gehabt. Wahrscheinlich deswegen. Bei Gott gibt es entweder oder. Entweder der breite Weg oder der schmale Weg. Da gibt es nicht so viel, so groß die Auswahl. Bei Gott gibt es Wahrheit oder Lüge. Licht oder Finsternis. Also nur zwei Sachen. Leben oder Tod. Gott oder Satan. Oder Jesus und Teufel. Oder den Teufel. Bei Gott gibt es keine Kompromisse. Diese betrogene Gesellschaft, weißt du, das will sie gar nicht wahrhaben und nicht gar nicht hören. Das darfst du gar nicht sagen. Ja, die glauben auch an Gott. Der Teufel glaubt auch an Gott. Glaubt es nicht? In der Bibel heißt es, er glaubt oder zittert sogar, sobald er das Wort Gott hört. Wer Kompromisse macht, der geht immer den breiten Weg und ist auf dem Weg ins Verderben und in die Hölle. In aller Liebe. Der geht mit der Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft mitgeht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Schau die ganzen Kommunisten der DDR, die Nazis, die mussten nachher entnazifiziert werden. Manchen ging es nicht. Und die schaden sich selbst, die lieben Leute. Deshalb, sei entschieden. Wer Jesus ablehnt, geht verloren. Der kann noch so lieb und so nett und so süß und so freundlich sein. Weißt du, das rettet niemand. Und es kann nur Jesus retten, ihr Lieben. Nur Jesus. Kompromisse retten niemand. Gott und. Satanisten wollen nur eine Welt, diese eine Welt. Wer da nicht mitmacht, der ist nicht tolerant, der hat keine Liebe, der versteht den Menschen nicht und so weiter. Wir leben in der Endzeit und wir müssen gegen diese Strömungen angehen. Und zwar ganz entschieden. Wer das nicht macht, der kriegt eines Tages so einen Stempel. Vom Antichristen, 666, lies mal Offenbarung 13. Der darf sich nachher nicht wundern, wenn er abgestempelt wird. Das satanische Mahlzeichen annimmt und so weiter. Und dann wird ja, der Teufel mit so rumlaufen muss. Es ist so wichtig, wir müssen jetzt schon stabil werden, stark werden. Deshalb predige ich, weißt du, nicht mit dem Zeitgeist mitgehen, sondern in der Ewigkeit leben, für die Ewigkeit leben, aus der Ewigkeit leben. Die biblische Sichtweise einfach bewahren. Weißt du, das ist diese neue Ordnung Gottes, nicht diese Welt, neue Weltordnung, die ist vom Teufel. Da ist nicht Jesus das Zentrum. Und hier geht es, in der neuen Weltordnung geht es nicht um Gott. Weißt du, um was es geht? Um Geld, 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 Geld und sonst nichts. Die Wirtschaft, dass sie floriert. Es geht um irdische Lebensinhalte, es geht um Kommerz, um Geschäfte, um Handel, Zollfreiheit und so weiter. Da geht es nicht um den Menschen. Verstehst du? Da geht es nicht um Menschen. Dort geht es nicht um Jesus. Und dort geht es nicht um die Liebe. Weder bei den Talmud-hörigen Juden noch bei den korangläubigen Moslems. Verstehst du? Da geht es nicht um Jesus. Aber was machen die Kirchen? Die laden all die ein. Wir sind alles Brüder. Nein, das kannst nicht. Du kannst nicht mit allen Brüdern sein. Entweder oder. Lade Ziegen und Böcke ein. Daniel und seine Freunde wollten sich nicht mit dem Babylonischen vermischen und sich ihnen gleichstellen oder anpassen. Gott war ihnen wichtiger. Mein Glaube, das gebe ich nicht preis dafür eine Linsensuppe. Weißt du, der ganze Götterglaube, Babylon wiecherte von Religion. Einige hundert Tempel waren dort verschiedenen Göttern geweiht. Johannes 6, Vers 24, Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und der kommt nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Einen anderen Weg gibt's nicht, wer an mich glaubt. Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, Geld dienen. Und ich meine Geld, was das alles ist, alles das ganze System. Endzeitlich leben heißt es entschieden leben. Wir brauchen das Geld. Wir müssen Geld haben, um zu leben. Aber das ist nicht alles. Und das Geld wird eines Tages abgeschafft. Halte ich fest. Da gibt es diese Scheckkarte schon, das fängt schon so an. Jetzt habe ich, neulich stehe ich an der Kasse, bezahlt einer für 4 Mark 56 mit der Scheckkarte. Verstehst du? Mit der Scheckkarte. Anstatt, dass es zum Automaten hingeht und sich Geld abhebt. Und dann wundert er sich nachher, wenn er kein Geld auf dem Konto hat. Endzeitig leben heißt es, ohne Wenn und Aber leben, bestimmt leben, wissen, was ich will. Und sich nicht abhängig machen vom Staat, von der Kirche, von der Meinung der Leute, von den Medien oder Nachrichten oder was es auch immer ist. Seine Meinung bewahren und den Kopf nicht an der Garderobe abgeben. Der Teufel und der Antichrist, der darf nicht Raum bei uns bekommen. Wir dürfen mit diesen Burschen nicht zusammenarbeiten, was es auch alles ist. Wir brauchen diese Dinge, wir brauchen diese Welt, wir brauchen den Antichristen. Verstehst du? Das ganze System, was da ist, wir brauchen. Aber wir können auch ohne dem leben. Die ersten Christen, sogar im Kaisers Haus, das war das Schlimmste, da gab es sogar gläubige Leute. Lies mal den Römerbrief. Matthäus 12, Vers 30. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Da gibt es keine Kompromisse für den und den mag ich auch noch und den anderen auch noch und Xell auch noch. Nein, entweder oder. Wir müssen entschieden sein. Weißt du, die Menschen, die Gott nachgefolgt sind, sind immer entschieden gewesen. Sadhu Sundar Singh hat dieses schöne Lied geschrieben, das wir ab und zu mal singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wenn niemand mit mir geht, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Weißt du, was da passiert ist? Als er sich für Jesus entschieden hat, er war ein Sikh, also obere Schicht in der indischen Gesellschaft. Sein Vater hat gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn, ich will dich nichts mehr zu tun haben, geh. Und er ging in die Berge von Himalaya, dort meditieren und so weiter, wo er dann dieses schöne Lied geschrieben hat. Weißt du, das ist schmerzlich, von zu Hause verjagt zu werden. Du bist nicht mehr mein Sohn, meine Tochter. Aber das hat er nicht gestört. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und von seiner Familie weiß er gar nichts. Aber was der alles gemacht hat, seine Bücher, jenseitige Erfahrungen, was er da geschrieben hat, der ist sogar bis in die Schweiz gekommen und auch in Deutschland gepredigt. Weißt du, man stört sich nicht, was die Welt sagt. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Und man weiß, weißt du, auch wenn das Leben schwer wird und beschwert wird und erschwert wird, wenn man verspottet wird, um Jesu willen, wir werden reich belohnt werden. Weißt du, auch wenn die Leute dich auslachen und verspotten und sich manchmal so hinter deinem Rücken schmunzeln und lächeln, dich verachten und dich verstoßen, dich nicht mehr willkommen heißen, zum Geburtstag wirst du nicht mehr eingeladen. Ja, sowas alles passiert. Wirst verfolgt. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die kam nachts aufgeregt mit 4 oder 5 Kindern. Sagt, Pastor, und ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe mich bekehrt bei ihnen und so weiter. Und jetzt hat mein Mann mir mit Axt gedroht, wenn sie nach Hause kommt, er wird sie alle erschlagen mit der Axt. Und er hat sie nicht reingelassen und so weiter, hat sie vertrieben, verjagt. Die Frau kam abends oder nachts zu uns und wir mussten da um die Frau sorgen. Verstehst du? Sie hat sich für Jesus entschieden und der Mann, verstehst du, mit der Axt bedroht seine Frau. Und ich habe dann mit dem Mann versucht zu reden und versucht umzureden. Dann sagt er, wissen Sie, ich will mit Gott und nichts zu tun haben. Der hat Pornoliteratur produziert. Verstehst du, und andere Sachen produziert. Der wollte mit Gott nichts zu tun haben. In seinem Schreibtisch, der hat einen Revolver, sagt er, passt auf, wenn jemand zu mir in mein Haus mit Gott und Jesus kommt, der wird liquidiert. Weißt du, was ich der Frau raten musste? Lassen Sie sich sofort scheiden, gehen Sie ins Frauenhaus. Musste ich, weil es nicht alles übrig bleibt. Du kannst nicht mehr mit dem Teufel zusammenwohnen, auch wenn es dein Ehemann ist. Verstehst du? Wir müssen da radikal sein. Weißt du, man scheidet nicht. Wenn der Gläubige, Ungläubige das will, ist das okay, schreibt Paulus an die Korinther. Aber wenn der Ungläubige es nicht will, lass dich trennen und geh. Geh deinen Weg, geh mit Jesus, lieber allein, aber mit Jesus und am Ziel ankommen. So, nur nebenbei. Daniel und seine Freunde blieben bei ihrer Überzeugung treu und sie wurden reich gesegnet. Verstehst du? Die hat Gott mächtig gebraucht. endzeitliche Leben heißt, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da wurden sie mit Ketten behängt, die konnten Träume deuten, die kamen aus dem Ofen raus, diese drei, und kein nicht einmal Geruch des Feuers an ihnen zu riechen, und behängt, groß ist der Gott, Sadrach, Mesach und Abednego. Halleluja! Verstehst du? Und jetzt nicht mehr der Gott Marduk, sondern der Gott, diesen drei Brüder, Freunde. Daniel und seine Freunde lebten in Babylon. Und jetzt pass auf, Daniel und seine Freunde lebten in Babylon. Und die wurden sogar Minister. Und war Minister über Wahrsager. Minister über die ganze Zauberei. Minister über, ja, ganze Astrologen und Astronomen. Ich muss vorstellen, das ist in der Welt, nicht von der Welt. Sich nichts ausmachen lassen. Verstehst du? Der ist der oberste Chef der Astrologen, die die Horoskope erstellen und was weiß ich alles. Verstehst du? Das darf ein Christ nicht machen. Ja, aber das waren sie. Sie mussten sich heidnischer Sprache erlernen. Sie mussten die heidnische Schrift lernen, die heidnische Wissenschaft lernen. Sie mussten die ganzen Gottheiten studieren. Und die bekamen sogar diese heidnischen Namen, Sadrach, Mesach und Abednego, alles nur Götternamen der Babylonier. Und sie bewegten sich täglich auf dem Hof des Königs. Weißt du, leben in einer Welt ohne Gott kannst du nur mit Gott. Halleluja. Nur mit Gott. Nur mit Gott. Und dort pflegten sie Umgang mit den Menschen, denen der Glaube überhaupt nichts bedeutete. Ja, sie machen geschäftlich Geschäfte, aber sonst, sie lebten ihr Leben. Sie haben nicht ihre Feste mitgefeiert. Deshalb sehen wir, kamen sie in den Feuerofen, weil sie nicht mitgefeiert haben. Sie mussten dabei sein, weil sie ja Abgeordnete waren. Parlamentarier gehören zum Königshof. Sie mussten dabei sein, aber sie sind nicht niedergefallen. Sie haben nicht die Hand gestreckt oder gewunken oder was auch immer ist. Sie lebten ganz und gar in einer heidnischen Welt, der sie nicht entfliehen konnten. Aber zugleich trafen sie grundlegende Entscheidungen für sich selbst. Ich nicht. Ich gehe meinen Weg mit Gott. Was ich zu Hause mache, was ich im Herzen mache, was ich privat mache, das geht niemand was an. Ich bleibe der, der ich bin. Wir wollen uns nicht verunreinigen an der Speise des Königs, auch nicht an seinen geistigen Ausfällen. Weißt du, sie standen zum Königreich, auch wenn es antichristlich war. Sie haben sogar dem König Nebukadnezar gedient und Daniel hat mehreren Königen gedient. Verstehst du? Obwohl sie alle gottlos waren und sündig waren und Kriege geführt haben und vieles andere mehr. Aber sie blieben in ihrem Herzen Gott treu. Und deshalb in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich mache dir Mut. Seid klug und ohne falsch. Sie übernahmen sogar in hohen Positionen Verantwortung. Sie standen für ihren Glauben persönlich ein, sie lebten furchtlos und sie sagten so, das, was sie mit unserem Gewissen verantworten können, das machen wir. Aber da, wo unser Gewissen beeinflusst wird und manipuliert wird und uns gezwungen wird, machen wir nicht mit. Da gingen sie lieber in die Löwengrube oder in den Feuerofen. Wenn es um ihren Glauben ging, waren sie entschieden. Sie gaben nicht nach, sie richteten ihren Glauben nicht nach dem, das Fähnchen nach dem Wind. Sie schwammen gegen den Strom, wenn es darauf ankam, behielten ihre Meinung. Und da gehen wir also in die Hölle, in die Löwengrube, ins Feuer. Und das zahlt sich aus. Weißt du, sie sind alt geworden, Daniel ist sehr alt geworden, weil er Gott gedient hat. Sie erlebten Gesundheit und Wohlergehen, mit Ketten behängt. Und Daniel, du bist gleich der Größte. Nach mir kommst du beim Belsatzer, als er die Schrift an der Wand deuten konnte. Dann sagte er, halt deine Sachen für dich, das brauchst du nicht. Heute Nacht werden die Meder und Perser kommen und werden dir alles wegnehmen. Und im Reich von Meder und Perser ist Daniel wieder dieser große Macht. Verstehst du, Mann? Weißt du, er macht sie nicht abhängig von diesen Systemen und von Geld, von Ruhm, von Ansehen. Göttliche Weisheit ist unbezahlbar. Weißt du, er hat finanziell, beruflich Karriere gemacht, Bilderbuchkarriere sogar. Wenn man mit Gott lebt, der wird beneidet. Das sind auch die Tatsachen. Weißt du, in der Endzeit, du wirst, ja, der kann lachen. Ja, ich weiß nicht. Lass mal ihm verbieten, das Beten. Denn sie haben rausgekriegt, sein Geheimnis ist das Beten. Wenn er betet, passiert was. dreimal am Tag macht er sein Fenster offen nach Richtung Jerusalem. Lass uns mal das verbieten, mal einen Monat nur. Und was passiert? Er macht weiter. Er lässt sich nicht vorschreiben, unterdrücken, passt sich nicht an. Ja, wir haben ein Gesetz, man muss ja der Obrigkeit gehören und jede Obrigkeit ist von Gott. 1. Römer Kapitel 13, lies mal. Verstehst, vergiss es. Du musst deine eigene Meinung bilden. Und auch nicht, was da Paulus den Römern schreibt. Der schreibt im ganz anderen Zusammenhang. Römer 13, wenn du das richtig studierst, gehen dir die Augen auf. Die Obrigkeit, was ist die Obrigkeit? Wind, Wetter, verstehst du? Das sind Obrigkeiten, die Gott gesetzt hat. Und da kannst du gegen diese Obrigkeiten nichts ausrichten, denn sie führen, oder ja, die Jahreszeiten. Das sind Obrigkeiten. Der sagt nicht den Kaiser. Nein, Obrigkeiten nennt er. Studier mal durch, mach dir selber die Mühe, kannst dir selber mal auch mal was in der Bibel lesen und die Bibel verstehen. Endzeitlich leben heißt es, sich auf Leiden einzustellen. Das will ich auch noch gesagt haben. Nicht nur, wenn du an Gott glaubst, es ist Halleluja, Herrlichkeit, es mit ihm zu gehen. Nein, auf Leiden einzustellen. Babylonien ist das Land der Öfen. Der Öfen, ja. Ist das Land der Öfen bekannt. Da wurden Ziegel gebrannt, eins wie das andere. Das ist das Land der Öfen. Da wurde Erz geschmolzen. Land der Öfen. Weißt du, und dann bauen sie den Turm von diesen Ziegeln. Das ist Babylon. Eins wie das andere. Aber das Reich Gottes ist keine Ziegelproduktion. Das Reich Gottes ist aus dem Fels gehauene Steine. Jeder ist anders und es muss ineinander gepasst werden. Und der Tempel Gottes ist nicht ein Turm, sondern ein Flachbau. Verstehst du? Das ist das Reich Gottes. Christus Nachfolge und Leiden stehen im engen Zusammenhang. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, seid klug und ohne falsch. Die Gemeinde Jesu ist durch das Märtyrium gesegnet worden, all die Jahrhunderte durch. Tertullian sagt, das Blut der Märtyrer ist das Same der Kirche. Damit die Gemeinde Jesu auch wirklich Gemeinde Jesu bleibt, braucht sie Druck von außen. Schief angeguckt werden. Weißt du, je mehr dir widersprochen wird, desto fester und unerschütterlicher wird dein Glaube. Denn du sagst, das muss ich jetzt prüfen. Ist das wirklich so? Wir brauchen ein bestimmtes Maß an Leiden, sonst verflachen wir geistlich in aller Liebe. Sonst werden wir von Christus losgerissen, wie das Treibholz von der Strömung. Ich brauche ein bisschen Spannung, Druck und was auch immer sein mag. Erst das Leiden verankert mich so fest im Wort, dann muss ich ganz genau wissen. Und für alle meine Erkenntnisse brauche ich wenigstens 3 Bibelstellen. Dann kann ich es glauben. Sonst ist nur eine Einbildung und Fantasie. Im Leiden rücken die Gläubigen zusammen. Ich habe Bruder Hartmann hier gehabt mal, Hermann Hartmann, das ist irgendwo jetzt in Süddeutschland oder Zentraldeutschland Prediger, der war in im Gulags, also beim, ja, den Kommunisten, und er hat ein Buch geschrieben, Glaube trotz KGB, tolles Buch, und seine Geschichte ist sehr interessant. Dann schreibt er, als sie dort im Gefängnis waren, in dieser Konzentrationslager von den Kommunisten, dann gab's nicht mehr die Orthodoxen, die Pfingstler und die Adventisten und so weiter. Da waren wir Brüder und Schwestern. Und dann haben wir zusammengearbeitet. Weißt du, wenn der Adventist, der aß kein Schweinefleisch, wir haben sein Schweinefleisch gegessen und wir haben unser Brot ihm gegeben und so weiter. So haben wir uns ergänzt und ausgetauscht. Und da echte Gemeinde Jesu, echt der Leib Jesu wurde im Gefängnis praktiziert. Draußen bekämpfen sie sich einander. Die Orthodoxen und so weiter, die Bilderanbeter und dergleichen. Aber weißt du, das hat es gar nicht gegeben. Und der orthodoxe Priester hat für die Weissagung, Prophetien gehabt und so weiter. Und die haben sich ergänzt und einander gedient. Und das ist, was Leiden, Schwierigkeiten, Verfolgung, Spannungen, Endzeit, was das bringt. Da rücken die wahren Gläubige zusammen und da wird Spreu und Weizen voneinander getrennt. Unkraut und Weizen. In schwierigen Zeiten steht Gott einem bei. Halleluja. Und sobald diese im Feuerofen sind, das ist das Schöne noch dabei, sobald die Gläubigen im Feuerofen sind, plötzlich ist der vierte Mann dabei. Wer eine Predigt für sich selbst? Der vierte Mann? Was? 3 haben wir eingesteckt, aber 4 sind so. Und die singen und tanzen. Wenn du die Einheitsübersetzung hast, da in der Einheitsübersetzung ist der Lobgesang der 3 Männer im Feuerofen, was sie gesungen haben, sind 73 Verse. Lies mal durch. Natürlich Dichtung. Aber mir gefällt es trotzdem. Deshalb ist ein apokryphischer Teil. Aber die haben Gott gelobt und gepriesen, wie treu Gott ist, wie Gott zu seinem Volk und zu seinen Kindern steht. Haben wir nicht 3 Männer reingesteckt und 4 sind es dort? In schwierigen Zeiten steht Gott einem bei. Preis Gott. Und wir sind versiegelt. Sei gewiss, lieber Heiland, ich danke dir, dass du bei uns bist. Oh Herr, wenn wir auch in der Endzeit leben, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, Engpässe haben oder was auch immer ist, wo wir die Welt nicht verstehen, aber du verstehst uns und das reicht uns vollkommen aus, Herr Jesus. Ich segne all die, die dein Wort hören und gehört haben und lass das Wort weiterwirken. Lass meine Brüder und Schwestern stark sein in Christus, den voll Heiligen Geistes sein und dass jeder weiß, ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist. Für den Tag X und niemand und nichts kann mir schaden. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, Jesus ist hier, der Heilige Geist ist hier, der uns gerecht spricht und heilig spricht. Danke, Herr Jesus, für dein Wort und deine Verheißung. Amen.